Stadtentwicklung ist immer auch ein sehr emotionales Thema. Und ich wünsche mir, dass man die Emotionen dann so ein bisschen wegnehmen kann und sagen kann, komm Leute, lass uns auf die Karte gucken, lass uns auf die Daten gucken und lass uns gemeinsam reden und vernünftige Lösungen finden, die eben in der Stadtentwicklung ja oft auch Kompromisse sind.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Boer. In unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt, über Wohnen, Nachbarschaft, Diversität und den großen Herausforderungen unserer Zeit. Sie ist Professorin für digitale urbane Kulturen an der HafenCity-Universität Hamburg und Leiterin des City Science Labs, einer wissenschaftlichen Innovationsschmiede. Heute sprechen wir mit Frau Professor Dr. Gesa Ziemer. Mit ihrer Arbeit bewegt sie sich überall dort, wo Stadt, Gesellschaft und Digitalisierung zusammenkommen. Sie beschäftigt sich mit den großen gesellschaftlichen Fragen, wie gelingt sozialer Zusammenhalt in wachsenden Städten, wie können Quartiere so geplant werden, dass sie lebendig, divers und inklusiv bleiben und welche Rolle spielen dabei digitale Technologien, Beteiligung und Forschung. Ganz konkret sprechen wir im heutigen Podcast über aktuelle digitale Werkzeuge in der Stadtplanung und was diese Themen für Hamburg und unsere IBA-Quartiere bedeuten. Also bleiben Sie gerne dran. Das ist auch unsere letzte Folge in diesem Jahr, also umso spannender wird es. Herzlich willkommen, Dr. Gesa Ziemer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ihre Forschung vereint Stadt, digitale Daten und soziale Prozesse. Können Sie Ihren Forschungsschwerpunkt erläutern und das auch gerne an konkreten Beispielen veranschaulichen?
Ja, wir beschäftigen uns bei uns im City Science Lab an der HafenCity-Universität mit digitalisierten Daten für Stadtentwicklung. Die Städte hatten schon immer Daten, aber was neu ist, ist, dass wir eben sehr viele digitalisierte Daten haben. Wir sind Experten und Expertin für georeferenzierte Daten, das heißt Daten, die auf Karten sichtbar sind. Und auf Karten kann man Stadtentwicklung sehr anschaulich visualisieren. Man kann Stories erzählen. Das ganze Thema Storytelling ist für uns wichtig. Und man kann vor allem Szenarien abbilden der Stadtentwicklung. Und vielleicht muss man immer mal wieder auch sagen, Hamburg ist eine ganz besondere Stadt in Deutschland, denn wir haben eine sehr, sehr gute urbane Datenplattform. Wir haben seit vielen Jahren ein sogenanntes Transparenzgesetz. Das verpflichtet die Behörden, die Daten in diese urbane Datenplattform einzuspielen. Wir haben einen Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung, der diese urbane Datenplattform regelmäßig pflegt und weiterentwickelt. Und deshalb haben wir eigentlich in Deutschland eine der besten urbanen Datenplattformen. Und diese Datenplattformen, die machen richtig Spaß, also auch für Menschen, die keine Expertin sind. Schauen Sie da ruhig mal rein. Man kann zum Beispiel Baumkataster angucken. Man kann sich anschauen, was für Flächen haben wir in Hamburg? Wem gehören die? Wie groß sind die? Man kann sich Sporteinrichtungen angucken. Also man kann auf dieser sehr offenen urbanen Datenplattform sehr viel anschauen. Selbstverständlich haben wir auch Datenschutz und es gibt bestimmte Daten, die wir auch nicht anschauen dürfen. Es gibt soziale Daten, da ist es gut, wenn die nur in der Hand von Experten und Expertinnen zum Beispiel sind. Kritische Infrastruktur, gerade in Zeiten, in denen wir ja doch auch wieder Krieg in Europa haben oder sehr nah an Europa, sind solche Dinge natürlich dann auch wichtig zu schützen. Aber Hamburg hat eigentlich eine sehr offene Datenpolicy vertreten in den letzten Jahren und deshalb haben wir einen Datenschatz hier und mit dem können wir arbeiten und diese Daten können wir auf Karten visualisieren, um Stadtentwicklung zu unterstützen.
Und wie nutzen Sie diese Daten? Also welche Forschungsperspektiven leiten Sie aus diesen Daten ab für Hamburg?
Ja, wir haben ganz viele unterschiedliche Projekte. Das Thema ist bei uns ja immer nachhaltige Stadtentwicklung. Das Thema Klimaschutz wird immer stärker und ich will vielleicht mal zwei Beispiele bringen. Wir haben gerade dieses Projekt von Grau zu Grün, gemeinsam entsiegeln wir unsere Stadt, durchgeführt. Wir haben viel zu viel versiegelte Flächen, also viel zu viel Beton auf dem Boden und wir haben eine Software in Hamburg, die heißt DIPAS, das ist das digitale Beteiligungssystem. Und dort haben wir mit Zivilgesellschaft, das ist eine Organisation, die heißt Lokalkraft, eine neue Funktion reingebaut, die heißt Beteilige Mie. Und in dieser Funktion kann diese Organisation Lokalkraft mit Bürgern und Bürgerinnen, haben die jetzt ein Projekt durchgeführt, in dem man die Menschen aufgefordert hat, Fotos zu machen von Flächen, die aus ihrer Perspektive entsiegelt werden können. Es war ein ganz tolles Projekt. Wir haben Tausende von Ideen bekommen von Menschen, die in Hamburg leben. Private Flächen, also manchmal ist das ja zu Hause einfach die Autoauffahrt beim Haus oder auch Dinge, die die Leute so sehen, wo sie denken, da ist eigentlich ein komischer Ort, warum ist der entsiegelt, da könnten doch eigentlich Blumen blühen. Wir waren total überrascht aber auch eine Kooperation mit der Bukea, mit unserer Umweltbehörde. Die haben dann noch so einen Preis ausgeschrieben und wir haben sehr, sehr viele tolle Ideen bekommen und diese Ideen werden jetzt auch von der Bukea geprüft und es wird entsiegelt. Es muss entsiegelt werden, weil wir halt immer mehr diese Starkregenvorfälle auch haben in der Stadt und der Boden der Stadt muss mehr Wasser aufnehmen, damit wir keine Überflutung haben.
Ja, das sind schöne Projekte, die Sie da entwickeln. Aber bevor wir noch fachlich tiefer in Ihre Aufgaben eintauchen, würde ich doch gerne mal wissen von Ihnen, ob das von Anfang an so klar war, dass Sie genau diesen Forschungsschwerpunkt in der Hafen City belegen oder wie sind Sie eigentlich dorthin gekommen, wo Sie jetzt sind? Wie war Ihr beruflicher Werdegang? War das von Anfang an klar? Sie hätten ja auch Planungstheorie lehren können.
Ja, wenn man sich mit Stadtentwicklung beschäftigt, ich würde sagen, vielleicht war das so vor 10 Jahren, wurde einem ganz schnell klar, dass das Thema Digitalisierung ein riesengroßes werden wird und dass wir auch Studierende ausbilden müssen darin, nicht nur, sage ich mal, klassisch zu planen, Planungsrecht, was man alles so lernt in der Stadtentwicklung, sondern eben auch dieses Digitalthema vorantreiben müssen. Wir sind eine Kooperation mit dem MIT Media Lab und bei uns ist das tatsächlich entstanden in der Zeit, in der Olaf Scholz noch Bürgermeister war in Hamburg und der gesehen hat, auch durch die Entwicklung in der Hafen City, dass wir riesengroße innerstädtische Entwicklungsgebiete haben. Also das IBA-Gebiet gehört ja auch dazu. Und dass wir eigentlich eine Stadt in Europa sind, die die größten zusammenhängenden innerstädtischen Entwicklungsgebiete haben. Und wir müssen, um planen zu können, digitale Tools haben, um das gut machen zu können. Und durch diese Kooperation mit dem MIT Media Lab, die sehr viel Technologie haben, sind wir dann dazu gekommen, dieses City Science Lab aufzubauen und haben ja Riesenerfolg. Wir sind ein großes Lab von fast über 40 Leuten inzwischen, interdisziplinär zwischen Stadtentwicklung und Informatik wirklich. Ich würde mal sagen, den zweiten Schub, den wir dann nochmal bekommen haben, war über diese ganze Entwicklung der digitalen Zwillinge, die heute in Städten eben entwickelt werden, weltweit. Die meisten Städte haben solche Zwillinge, die sehen sehr unterschiedlich aus, aber diese ganze Zwillingstechnologie ist wichtig und wir haben die Forschung oder wir leiten die Forschung in Deutschland, sage ich mal, dafür, wie solche Zwillinge aussieht, haben uns auch beteiligt an DIN-Normen und auch an sehr, sehr viel technischen Entwicklungen.
Da sind wir an einem interessanten Thema bereits. Können Sie das nochmal einfach erklären, den digitalen Zwilling? Und hat Hamburg auch einen Zwilling?
Ja, Hamburg hat einen Zwilling, sogar in Deutschland würde ich mal sagen, einen der größten Zwillinge. Und zwar ist ein digitaler Zwilling erstmal einfach eine virtuelle Abbildung der Stadt. Man versucht über digitale Daten bestimmte Fachzwillinge zu bauen, so nennen wir das. Also wir wollen nicht einen großen zentralen Zwilling bauen, der dann so eine Art Überwachungsstation ist, sondern wir sagen, jede Behörde hat Fachzwillinge. Die Verkehrsbehörde hat einen Fachzwilling, die BSW, also die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen hat einen Zwilling, die Umweltbehörde hat einen Zwilling, die IBA könnte auch einen Zwilling haben, indem man erstmal virtuell abbildet, was man eigentlich vorhat, bevor man es in der Realität macht, um bestimmte Fehler vielleicht auch zu vermeiden, um Szenarien zu bilden und vor allem aber auch, um Menschen zusammenzubringen, die interdisziplinär über bestimmte Szenarien erstmal überhaupt nachdenken können. Ne? Also dieses Thema Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiges bei uns. Und bei uns ist der Zwilling eben auch sehr nah an den Bürgern und den Bürgerinnen dran. Es darf bei uns nicht einfach nur ein technisches Instrument werden, was niemand versteht. Also man kann sich ja vorstellen, dass das eine komplexe technische Entwicklung ist, so ein Zwilling. Da gibt es Modellierungsplattformen drin, da gibt es Szenarienbildungssoftware drin. Aber wir wollen eben immer, dass diese Use Cases, die Anwendungsfälle sehr, sehr bürgernah sind. Und ich kann noch ein paar nennen, die wir jetzt bearbeitet haben in dem Zwilling.
Ja, also ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt. Ich weiß gar nicht, wo finde ich denn unsere Zwillinge?
Also die finden Sie überall. Die finden Sie im der Landesbetrieb für Geoinformation und Vermessung. Der hostet diese Zwillinge. Und wir haben zum Beispiel jetzt eine Modellplattform gebaut, die jeder nutzen kann, wo man Modelle quasi miteinander verknüpfen kann. Und ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel nennen. Wir haben einen Zwilling oder ein Modell gebaut, der die Frage stellt, wenn man energetisch Gebäude saniert, wenn man modernisiert, was hat das für eine Auswirkung auf Gentrifizierung? Ne, weil die Mieten dann oft teurer werden, die Kaufpreise der Häuser werden teurer. Und wie will die Stadt das eigentlich steuern? Ne, das ist zum Beispiel eine wichtige Frage. Ein anderes Modell, was wir gebaut haben, ist ein Mobilitätsmodell zur Frage Care- und Sorgearbeit. Ne, Barrierefreiheit, wie bewegen sich eigentlich Menschen durch die Stadt, die zum Beispiel ein angehöriges Kind haben, das in einem Rollstuhl durch die Stadt fährt? Das sind so Mikromobilitätspattern, die wir eigentlich nicht kennen. Wir haben viele Verkehrsdaten, aber wenig zum Thema Barrierefreiheit. Und so kommen quasi Leute auf uns zu und Sie als IBA könnten jetzt auch auf uns zukommen und sagen, wir haben hier ein bestimmtes Problem, das möchten wir gerne modelliert haben, können wir das zusammen machen? Und dann hätten Sie sozusagen den ersten Baustein eines Zwillings, mit dem Sie dann weiterarbeiten können.
Also Sie sind quasi ein Dienstleister, den man fragen kann, das ist unsere Aufgabe, das planen wir und können Sie das mal simulieren mit Daten und dann modelliert man anhand dieses Datenmodells die tatsächliche Auslastung der geplanten Infrastruktur.
Genau, wir sind kein Dienstleister, sondern wir sind natürlich eine Forschungseinheit, weil es so ein Zwilling ja eigentlich vor 4-5 Jahren noch gar nicht gegeben hat, muss sowas ja entwickelt werden und sowas entwickelt man halt als Forschende und da gibt es gar keine Firma, die man dafür einfach beauftragen kann. Das ändert sich jetzt gerade, es entwickeln sich jetzt Firmen und auch viele Startups in dem Bereich. Wir haben tatsächlich selber auch ausgegründet, damit wir genau solche Anfragen, wie Sie die jetzt stellen, eben auch als Dienstleister bearbeiten können. Das ist dann einfach von den Abläufen her einfacher manchmal. Aber viel darin ist halt einfach auch noch Forschungsarbeit.
Sehr gut zu wissen. Haben Sie schon festgestellt, dass diese digitalen Zwillinge auch die Qualität von Planungsprozessen verbessern?
Ja.
Gibt es da schon eine Rückkopplung, dass man sagen kann, aha,
ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ein Aspekt, den ich zum Beispiel in München toll finde, wir haben in diesem Projekt eng mit München und Leipzig kooperiert, ist, dass München zum Beispiel Szenarien visualisiert. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn man eine Straße umbauen will, kann man das ja auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen machen. Man kann daraus eine verkehrsberuhigte Spielstraße machen, man kann Gastronomie ansiedeln, man kann Grün ansiedeln oder man kann ein bestimmtes Verkehrskonzept realisieren. Und sowas einfach zu visualisieren, also mit Bildprogrammen zu zeigen in so einem Zwilling und zu sagen, guck mal, was wäre, wenn wir das so machen würden? Was wäre, wenn wir das so machen würden? Und mit diesen Szenarien quasi verschiedene Stakeholder zusammenzubringen, das ist auf jeden Fall etwas, das Stadtplanung sehr stark positiv beeinflusst, weil man überhaupt diese Szenarienbildung, das ist ja eigentlich was ganz Neues. Früher hat man auf Post-its irgendwas geschrieben und hat es an die Wand geklebt und dann standen die Planer davor und haben sich überlegt, ja, wie sieht es denn vielleicht aus? Aber heute haben wir viel mehr technische Möglichkeiten im Bereich der Visualisierung.
Ja, interessant. Also wir hatten ja in Ottensen auch das Projekt Ottensen macht Platz. Das hat ja nicht geklappt. Haben Sie da den digitalen Zwilling schon eingesetzt oder warum ist das so gescheitert?
Ja, das ist ein super Beispiel. Da hat es den Zwilling so noch nicht gegeben. Hätte es den gegeben, hätte ich der Verkehrsbehörde und wer da alles beteiligt war, natürlich ein Angebot gemacht. Und das hätte man super visualisieren können.
Was wäre denn dabei rausgekommen?
Das kann ich so schlecht sagen. Das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, 3-4 Jahre. Da hätte man sich die Datenlage angucken müssen, aber man hätte zum Beispiel Gewerbedaten nehmen können, man hätte demografische Daten nehmen können. Wer lebt dort eigentlich? Was für ein Verhalten haben die Leute? Was für ein Einkaufsverhalten oder so? Man hätte Verkehrsdaten nehmen können, wie viel privater Autoverkehr geht da eigentlich durch und so weiter. Man hätte viele verschiedene Datenstränge kombinieren können und dann, glaube ich, bin ich mir ganz sicher, dass man Szenarien hätte modellieren können. Und vielleicht hätte man das Projekt dann anders gestaltet, das kann ich aber so natürlich nicht sagen.
Ja, interessant. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Wiederholung oder einen zweiten Versuch dann mit Ihrer Unterstützung. Wer weiß.
Es gibt, darf ich noch ein Beispiel bringen,
gerne,
was ganz plausibel und aktuell ist im Moment. Das ist das Thema Baustellenkoordination in Hamburg. Wir führen gerade ein großes Projekt mit der Verkehrsbehörde durch, weil A, gibt es eigentlich keinen Datenhub, keine Datenplattform, auf der alle Baustellendaten zusammenkommen. Eine Baustelle hat ja ganz viele Stakeholder. Das geht von der Deutschen Bahn zu Bezirksämtern, zu den einzelnen Behörden wie LSBG, Hochbahn, Energiewerke, die sind alle beteiligt an der Baustelle. Und wir bauen jetzt so eine Datenplattform, wo alle Daten reingehen. Das ist der erste Teil. Und der zweite ist, dass wir einen Toolbaum zum Thema Bürger- und Bürgerinneninformationen, weil die Bürger sich natürlich massiv beschweren, weil die Stadt mit Baustellen verstopft ist. Und da wird es QR-Codes an den Baustellen geben und dass die Leute informiert werden darüber, warum, wie lange. Und eben auch so ein Feedback-System, dass Leute an die Behörde ihre Sorgen und auch Beschwerden kommunizieren können. Und das wird auch Teil des Zwillings werden am Ende.
Okay, aber das würde mir jetzt nicht so viel helfen, wenn ich vor der Baustelle stehe im Stau und dann mein Handy auf den QR-Code richte und feststelle, das dauert, jetzt nehmen wir mal die Elbchaussee, die Sanierung bis Ende 2029 oder so. Das würde mir persönlich überhaupt nicht helfen.
Ja, die Frage wäre dann, was würde Ihnen helfen? Also wir machen das, wir führen gerade ganz viele Workshops durch an 5 Baustellen in Hamburg, wo wir die Stakeholder eben zusammenholen. Und dass es eine Form von Bürgerinformation geben muss, ist ziemlich klar, weil sich viele Leute natürlich beklagen, weil das massiv ja auch noch zunehmen wird bis 2030. Da haben wir ungefähr ja den Peak an Baustellen in Hamburg. Und wir sind im Moment, wir haben das Projekt auch gerade erst begonnen, ne? Wir sind im Moment daran, uns auch zu überlegen, wie kann es ein Feedbacksystem geben? Wird es Veranstaltungen geben? Aber dass eine Form von Bürgerinformation geben muss, ist klar. Und für mich als Fahrradfahrerin ist so ein QR-Code zum Beispiel super, weil ich dann kurz anhalten kann und dann weiß ich wenigstens, wie lange gibt's die Baustelle, ne? Wie muss ich mir meine Umwege bauen?
Okay, 3 Jahre Umwege, aber
ja, das ist ein extremes Thema.
Aber ja, das ist wirklich ein extremes Thema. Aber jetzt haben wir quer durch Hamburg einmal diskutiert. Ich würde gerne auch, Sie haben ja in unserem Einleitungsgespräch auch gesagt, dass Sie sehr international unterwegs sind, weltweit mit Städten zusammenarbeiten. Welche internationalen Ansätze zur digitalen Stadtentwicklung sind für Sie denn besonders inspirierend und innovativ?
Ja, wir arbeiten mit den Vereinten Nationen zusammen, mit UN Habitat in Nairobi und führen viele Projekte auf dem afrikanischen Kontinent durch und auch in Lateinamerika und haben auch aktuell in der Ukraine ein großes Projekt. Und man kann viel lernen. Also erstens arbeiten wir dort natürlich in informellen Siedlungen überwiegend. Man sagt ja heute, circa 30% der Menschheit lebt informell in Slums, Favelas. Das ist jetzt hier in Europa für uns nicht so ein großes Thema. Wir haben in Hamburg keine informellen Siedlungen. Aber was man lernen kann, ist, wie man mit wenig Ressourcen und guter Technologie, die einfach zu nutzen ist, einen großen Impact erzeugen kann. Und ich habe sehr gelernt von dieser internationalen Arbeit, auch unsere Technologie einfach zu machen, weil die meisten Leute von Software eigentlich genervt sind. Es ist viel zu kompliziert, viel zu viele Funktionen und wir stecken sehr viel Arbeit da rein, unsere Software super einfach zu machen, sodass Leute das auch wirklich nutzen können, die ganzen Planerinnen hier in Hamburg, aber auch die Bürger und Bürgerinnen. Und ich glaube, was anderes, was ich noch gelernt habe, ist das tolle Mindset, das viele meiner Kollegen in diesen Ländern haben, in denen einfach nichts funktioniert, in denen es nicht mal eine Stadtentwicklungsbehörde gibt, die Städte aber massiv wachsen. Und diese Fähigkeit zur Improvisation, diese Fähigkeit zum Lösungsfinden, diese Fähigkeit, trotzdem die Stadt lebenswert zu machen, mit kleinen, guten Initiativen, selbst aktiv zu sein, nicht immer nur rumzumeckern, sich nicht immer nur zu ärgern und nicht immer nur alles zu schieben auf den bösen Bürgermeister oder die böse Stadtentwicklungsbehörde oder die böse IBA, sondern zu sagen, okay, eigentlich funktioniert hier nichts, aber wir haben eine ganz hohe Fähigkeit zur Improvisation und auch, wir sind kreativ. Auf diesen Kontinenten leben sehr viele junge Leute. Das finde ich wirklich beeindruckend und deswegen macht es mir so Spaß, mit denen zu arbeiten.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Die Erfahrung würde ich auch gerne mal machen. Man denkt in Hamburg ja oft, also wenn man so lange auch im Geschäft ist, dass alles so langsam ist, dass so viel DIN-Normen unsere Kreativität lähmen und so weiter. Deswegen ist so ein Blick über die Grenzen hinweg sicherlich auch inspirierend und motivierend und gibt viel Kraft und Energie. Aber jetzt mal wieder zurück in den Alltag der IBA Hamburg. Wir entwickeln ja viele Quartiere im Hamburger Süden, auch große Quartiere in den nächsten Jahren. Und wir haben eigentlich die lange Phase der Beteiligung und Planung fast in allen 3 großen Quartieren, also Oberbillwerder, Wilhelmsburg und Neugraben-Fischbeck, abgeschlossen und kommen jetzt so langsam in die Erschließung der Quartiere. Also wir bauen die Straßen, Parks, Grünflächen und so weiter und machen die Gebiete hochbaureif sozusagen, dass sie dann in die Vermarktung kommen. Das ist der eine Prozess, aber wenn wir dann in die Vermarktung kommen, dauert das Aufwachsen des Quartieres ja auch unheimlich lang. Wir fangen ja nicht an und übermorgen steht das Quartier, sondern es gehen Jahre ins Land, bis die Wiener, die sagen immer, Aufsiedeln der Quartiere, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Gibt es eigentlich in dieser Phase auch digitale Zwillinge oder interaktuelle Planungssimulationen, die uns in dieser Arbeit unterstützen könnten?
Ja, ich würde mal sagen, also es gibt es auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel eine Software, die wir hier für Hamburg entwickelt haben, die heißt COSI. Das ist das Cockpit städtische Infrastrukturen. Die haben wir vor 7, 8 Jahren begonnen zu entwickeln. Und da ging es erstmal vor allem um die soziale Infrastruktur der Stadt Hamburg und Sozialraumplanerinnen aus verschiedenen Bezirken haben diese Software agil mit uns entwickelt, haben uns so ihre Anwendungsfälle genannt und wir haben die Software entwickelt. Das ist im Grunde genommen eine geobasierte GIS-Software, eine vereinfachte GIS-Software, auf der man Daten analysieren kann. Man kann sie gut visualisieren auf der Karte und man kann Szenarien bilden. Und ich kann mir vorstellen, in Ihren Fällen, weil Sie gerade auch sagen, es dauert ja immer lange, dieser ganze Prozess, und in dieser Zeit verändert sich die Stadt ja auch. Zum Beispiel Demografie verändert sich, viele Sachen verändern sich, Klimafragen verändern sich aktuell ja rasant. Könnte man diese Software nutzen, um sich diese Gebiete nochmal genau anzugucken und mit Expertinnen und Experten zu diskutieren, ob die zum Beispiel Infrastruktur, soziale Infrastrukturplanung um bestimmte Areale herum immer noch stimmt oder ob sich da vielleicht auch schon wieder was verändert hat. Das ist eine Experten- und Expertin-Software, das ist nichts für Bürger und Bürgerinnen, sondern das ist wirklich eine für Planer und Planerinnen. Und dann vielleicht für den digitalen Zwilling so eine schöne Geschichte, die viele Städte machen, ist, dass man halt Gebäude, die entstehen, virtuell über diese Brillen, die man sich aufsetzen kann, die kennen Sie, ne, diese Goggles, zeigen kann. Man kann zeigen, wie sieht dieses Gebäude aus, wenn wir es bauen? Ist es so, wie wir uns das vorstellen? Man kann über Fassaden, über Schattenwurf, Hamburg hat ja oft dieses Windproblem, ne, wenn wir diese Gebäude hier bei uns nah am Wasser bauen. Man kann sich das angucken, man kann in die Gebäude reingehen, virtuell. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, Sie haben jetzt gerade Wien zum Beispiel auch erwähnt, die machen das auch, dass man da nochmal gut diskutieren kann, ist das eigentlich genau das, was wir wollen, oder können wir und müssen wir noch Dinge verändern?
Ja, das ist interessant, dass man mit diesem Instrument in aufwachsenden Quartieren nochmal nachstellen kann, passt das eigentlich immer noch, was wir uns am Anfang der Planung so vorgestellt haben. Sie sagen, Demografie ändert sich, Klima ändert sich, aber auch die Stadt Hamburg entwickelt immer neue Themen, politische Vorstellungen, was untergebracht werden muss, wie soziale Programme aussehen. Also da kommt ganz viel Themen von außen auf die Quartiersentwicklung, die man möglichst immer alle unterbringen muss. Und wenn COSI, so heißt ja ihr Projekt, dort helfen kann, dann würde ich mir als nächstes das gerne mal anschauen. Dann gucke ich dann auch irgendwie auf die Datenbasis vom LGV oder wo finde ich das?
Genau, Sie gucken auf die Datenbasis vom LGV und Sie werden überrascht sein, wenn wir das mal aufmachen würden, Ihre Gebiete, wie viele Daten wir haben und wie gut wir diese Daten kombinieren können. Weil was Sie im Moment können, ist, Sie können da reingucken in die Plattform, aber Sie können die halt selber nicht so richtig gut kombinieren. Und das macht die Software, ist eigentlich ganz einfach, aber es ist halt total wichtig, ne? Wenn Sie dann spezifische Fragen haben, dann können wir die Datensätze uns angucken und können uns überlegen, was ist Ihre Frage, welche Daten brauchen wir, können wir sie damit beantworten. Und ich denke, dass, wie Sie genau, Sie haben das gut formuliert, eben diese agile Stadtentwicklung. Ne? Wir arbeiten ja nicht mehr so viel mit Masterplänen, sondern es verändern sich so viele Sachen so schnell, auch im Verlauf des Baus nachher von solchen Quartieren. Und das versuchen wir mit diesen Instrumenten zu unterstützen.
Ja, super interessant. Dann weiß ich, was ich hiernach direkt mal mache. Also die IBA, die plant, baut und realisiert die Quartiere und wir sind dann nicht fertig und verlassen die Quartiere, sondern wir gucken uns auch das nachbarschaftliche Miteinander in den Quartieren an. Und in diesem Kontext haben Sie den Begriff urbane Komplizenschaft als Form der Zusammenarbeit im Quartier angewendet. Können Sie uns dieses Prinzip einmal erklären?
Ja, das ist eine ältere Forschung von mir, die ich habe dazu ein Buch geschrieben, das ist schon 10 Jahre her oder länger schon, das heißt Komplizenschaft, weil ich habe mir immer die Frage gestellt, warum Menschen manchmal so gut zusammenarbeiten und auch neue Dinge entwickeln. Auch Dinge entwickeln, die manchmal etwas subversiv sind, die eigentlich nicht in der offiziellen Planung vorkommen. Wir haben ja sehr viel Aktivismus auch in der Stadt und wir haben eigentlich sehr viele Leute, die gute Ideen haben. Und ich wollte untersuchen, warum solche Gruppen eigentlich so kreativ sind und so produktiv sind. Und das ist eigentlich ja ein negativer Begriff. In unserer deutschen Sprache ist Komplizenschaft ein Begriff aus dem Strafrecht. Ich habe das aber umdefiniert und gesagt, es ist eben auch sehr kreativ, sehr energetisch. Leute finden zusammen, haben Ideen und setzen sie eben vor allem auch um. Also der Begriff der Komplizenschaft, das heißt eigentlich Mittäterschaft. Und die Tat ist eben wichtig, weil man es eben auch umsetzt. Und wir haben in Hamburg hier viele Beispiele natürlich, positive und negative. Da kann man anfangen bei der Besetzung des Gängeviertels und zu dem, was das Gängeviertel heute ist.
Das ist ja positiv, oder?
Genau, das ist eine gute Geschichte, würde ich sagen. Die ist gut ausgegangen. Oder auch Park Fiction damals, als die anfingen, da ihre Wunschproduktion zu machen. Das ist eigentlich auch eine gute Geschichte. Wir haben den Freiraum dort heute, der genutzt wird. Oder es hat eine Zeit lang diese urbanen Gärten, die es überall gab. Oft sind es auch so Widerstandsorte, aber nicht nur. Und deswegen finde ich ja Komplizenschaft immer noch schön. Das ist bei mir persönlich in meinem Leben auch noch so. Wenn ich Sachen mir ausdenke, dann hole ich mir die richtigen Leute zusammen.
Holen sich Komplizen ins Boot.
Genau. Und dann formuliert man Ideen und macht es aber auch und setzt es auch um.
Sie haben gesagt, es gibt auch negative Komplizen, was ist das?
Ich weiß nicht, mich treibt es immer um, wenn Aktivistinnen nicht mit der Stadtentwicklung im Gespräch sind. Und das gibt's ganz viel leider, ne? Dass die einfach was machen, sehr widerständisch sind auf der einen Seite und aber auch auf der anderen Seite die Stadtentwicklung manchmal so ist, dass die einfach die Zivilgesellschaft nicht gut einbinden. Und mich interessiert es immer dieser Konnex. Ich finde immer, dass wenn sowas passiert, sollte man in der Stadtentwicklung zugehen aufeinander und miteinander sprechen. Und es gibt sicher ganz viele gescheiterte auch Projekte, so viele so Grassroot-Projekte, da hat man das Gefühl, da haben Leute jahrelang was gemacht und es hat sich nie umgesetzt in etwas, was längerfristig ist. Und das finde ich dann immer so schade. Mich interessiert ja immer Zusammenarbeit und so ein Miteinander und dann eben vermitteln. Und dafür ist eben diese Software, die wir bauen, total hilfreich. Aber das muss man auch nicht nur mit Software machen. Man kann sich auch so an einen Tisch setzen manchmal und einfach gemeinsam Dinge diskutieren. Also ich weiß gerade auch nicht im Kontext der IWA zum Beispiel, ob es da sowas mal gab. Ja, wo sie, oder ich meine, die Zinnwerke sind auch ein schönes Beispiel. Das ist auch ein Projekt, das mal ursprünglich aus einer Komplizenschaft ganz sicher entstanden ist, wo ja eigentlich auch ein langfristiges, inzwischen hoffe ich, gut funktionierter Ort entstanden ist.
Doch, das auf jeden Fall. Die sind sehr kreativ, entwickeln sich weiter. Ja, das ist ein gutes Beispiel für Komplizen. Sie haben gerade gesagt, digitale Beteiligung befördert das Thema konstruktive Komplizen oder ist digitale Beteiligung eigentlich, ich weiß nicht, wie man das einordnen soll, ist das eine Erfordernis, um heutzutage noch gute Beispiele zu erzeugen oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, digitale Beteiligung ist auf jeden Fall etwas, was heute auch in ganz vielen Städten entwickelt wird und auch gut und routiniert durchgeführt wird. Wir haben ja in Hamburg die Stadtwerkstatt bei der WSW, die das macht. Und wir haben die Software mitentwickelt dafür. Das ist diese DIPASS-Software, mit der wir schon weit über 100 Verfahren in Hamburg hier durchgeführt haben. Ich denke mir mal, dass die IWA-Verfahren auch über die DIPASS-Software liefen. Das weiß ich gar nicht, das müsste ich jetzt nachgucken. An irgendeiner Stelle war es vielleicht so, das kann ich gar nicht sagen, müsste ich gucken. Und wir haben da tausende von Bürger- und Bürgerinnen-Daten jetzt auch drin. Und diese Daten werden analysiert, die Planer und Planerinnen gucken sich das an und wir entwickeln das auch immer weiter. Wir entwickeln jetzt zum Beispiel gerade so ein über künstliche Intelligenz und Textanalyse auch Verfahren, wie man das besser auswerten kann. Weil Sie können sich vorstellen, dass wenn wir tausende von Daten da drin haben, man das eben nicht mehr analog auswerten kann. Und dieses Thema AI in der Stadtentwicklung, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich aber auch eins. Das kann man an der DIPASS-Software vielleicht beispielhaft gut zeigen, wie wir da jetzt versuchen, ganz sorgfältig, über zum Beispiel die Clusterung von Wörtern. Ne? Wenn wir bei einem Verfahren hören, da kommt das Wort Wasser immer wieder vor oder das Wort Flut oder das Wort Hitzeinsel. Dann können wir das sozusagen clustern und über so eine AI auswerten und dann wissen die Planer, Planerinnen schon mal, aha, da gibt's irgendein Thema zum Thema Hitzeinseln. Das müssen wir beachten.
Ja, sehr interessant finde ich das. Also Sie arbeiten schon konkret mit der Behörde für Stadtentwicklung zusammen in diesem Verfahren mit der Planungswerkstatt. Und so habe ich das verstanden, die Behörde nutzt auch die Erkenntnisse daraus und setzt sie in ihren Planungen um. Das ist ja so ein Best Case, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das funktioniert hier gut, weil wir eben diese Kooperation von Anfang an angesteuert haben und wir ja mit der BSW an der Stelle ganz eng zusammenarbeiten.
Cool, das sind viele interessante Neuigkeiten heute für mich. Sehr schön. Was sind denn die Kriterien für eine gelungene Partizipation? Das ist ja wahrscheinlich auch, dass die Leute gehört werden, beteiligt werden und dann teilweise die Ergebnisse auch umgesetzt werden, ne?
Ja, gelungene Beteiligung funktioniert immer dann, wenn man eine Frage stellt, die Leute ziemlich direkt was angeht. Wenn die Frage sehr abstrakt ist, dann machen die Leute nicht mit oder sie geben Kommentare ein, die keinen Sinn machen. Also wenn man jetzt in Deutschland fragen würde, wollen wir den Euro abschaffen oder nicht, würde ich niemals machen. Man sieht ja, was in England passiert ist, weil das ist viel zu kompliziert. Aber wenn ich frage, wie wollen wir den Park in einem bestimmten Stadtteil, an einer bestimmten Ecke genau gestalten, dann ist es viel einfacher, weil man Bürger und Bürgerinnen zu Lokalexpertinnen und Experten machen, die dann wirklich gute Ideen haben. Und man kann in Hamburg in der DIPASS-Software auch sehr schön sehen, dass wir ganz wenig unkonstruktive Kommentare drin haben. Wir haben sehr viele Leute hier in Hamburg, die sich auch verantwortlich fühlen für ihre Stadt und die sehr gute Sachen eingeben. So, das ist mal der eine Punkt. Also die Art, wie man die Frage stellt und auch die Art, wie man das Storytelling da drumherum entwickelt. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr viel Mühe gegeben, auch mit Bildern zu arbeiten, kleine Filme einzustellen, damit man diese Fragen, die man stellt, so deutlich und visuell auch anschaulich wie möglich für die Menschen macht, damit sie auch wirklich Lust haben mitzuarbeiten. Das ist ja auch spielerisch. Das Ganze hat ja so einen Aspekt von Interaktion und wer kommt und wer macht mit. Und in Hamburg sind es wirklich viele. Bei uns funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Ja, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie Sie sagen, dass das natürlich gelesen wird, angehört wird und dass man das dann auch mit Veranstaltungen begleitet. Das macht die Stadtwerkstatt bei uns ja auch, dass wir zu bestimmten Reizthemen Leute auch wirklich einladen und nochmal genau erklären, was wurde jetzt eigentlich gefeedbackt, was kann man umsetzen, was kann man auch nicht umsetzen. Dieses Baustellenprojekt ist wieder ein schönes Beispiel. Da werden wir tatsächlich im nächsten Jahr auch richtig über eine Pressekonferenz auch richtig mit Einbindung der Senatoren, Bürgermeister und so weiter nochmal das richtig gut kommunizieren, auch analog an die Menschen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie heikel und wie groß ist so ein Projekt. Das würde man jetzt nicht machen bei einer kleinen Entwicklung, aber bei den großen kann man das natürlich tun.
Ja, interessant finde ich das wirklich. Wir haben ja immer noch ein bisschen die Herausforderung in unseren IBA-Quartieren, dass wir nicht so viel gebaute Umwelt vor Ort haben, sondern dass wir eher so am Stadtrand planen und dort keine direkten Nachbarn haben, sondern da muss die Beteiligung dann so ein bisschen anders gestaltet werden, was wir auch machen. So, wir sind jetzt einmal schon quer durch unsere Fragen und nähern uns jetzt dem Abschluss unseres schönen Podcasts und werfen gerne nochmal mit unseren Gästen einen Ausblick in die Zukunft. Was denken Sie, wie wird sich die Stadt durch Digitalisierung verändern?
Ich hoffe, dass wir immer mehr Möglichkeiten der Zusammenarbeit haben über diese digitalen Tools, dass die Behörden noch viel interdisziplinärer arbeiten, aber nicht nur die Behörden untereinander, sondern auch eine Behörde wie mit einer Organisation der IBA zum Beispiel oder auch mit Unternehmen. Das ist nämlich auch ein großes Thema. Ganze Thema Unternehmensansiedlung, die ganze Energietransformation, vor der wir stehen, das sind eben nicht nur städtische Fragen, sondern das sind auch Fragen von Privatindustrie. Und ich wünsche mir, dass die Bürger und Bürgerinnen so gut wie möglich eingebunden werden und verstehen, dass Digitalisierung nicht nur was Technisches ist, sondern etwas, was sie angeht und wo sie eben auch ihre eigenen Anwendungsfälle reinbringen können. Also ich hoffe ja vor allem, dass über Digitalisierung dieses ganze Thema Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit und letztendlich auch Konsensfindung gut diskutiert wird. Und ich finde unsere Arbeit auch immer sehr politisch. Wir leben ja in einer Zeit, in der auch viel polarisiert wird, in der viel emotionalisiert wird. Stadtentwicklung ist immer auch ein sehr emotionales Thema. Und ich wünsche mir, dass man die Emotionen dann so ein bisschen wegnehmen kann und sagen kann, komm Leute, lass uns auf die Karte gucken, lass uns auf die Daten gucken und lass uns gemeinsam reden und vernünftige Lösungen finden, die eben in der Stadtentwicklung ja oft auch Kompromisse sind. Also ich wünsche mir sozusagen, dass die Popularisierung auch abnimmt dadurch und dass wir einen sachlichen Diskurs führen. Das finde ich ganz wichtig. Es ist eigentlich auch ein Demokratieprojekt, was wir machen. Ja. Wir fördern Demokratieerhalt und wir fördern den offenen Diskurs. Und das ist mir ganz wichtig in diesen Zeiten, in denen wir jetzt leben, von denen wir wissen, dass Popularisierung zunimmt.
Interessant. Sie arbeiten ja als Professorin an der HafenCity-Universität, haben viel zu tun mit Ihren Studierenden. Welchen Rat geben Sie den Studierenden, wenn sie in die Planung übergehen und dann in der Planung beteiligt sind, aber dann auch feststellen, dass deren Entscheidungen erst 2040 oder wann auch immer Wirkung zeigen? Wie bereiten Sie die Planerinnen darauf vor?
Ja, das ist interessant, weil Sie können sich vorstellen, wenn junge Studierende kommen, die ganz viele Ideen haben und Stadt gestalten wollen, dann erstmal ganz entsetzt sind, wenn sie merken, was das für komplexe Prozesse sind. Ne?
Und ich finde immer, und wie lange die auch dauern.
Ja, wie lange das geht. Und ich finde auch immer, Verkehrsplanung ist ein schönes Beispiel. Das ist ja eine der härtesten Abteilungen der Stadtentwicklung. Das dauert ewig und das sind horrende Gelder. Und ja, da müssen die durch. Das lernen die. Ich möchte trotzdem die Kreativität erhalten. Und wir haben in Hamburg an HCU ja mal diesen Studiengang Kultur der Metropole gegründet. Der heißt inzwischen Kultur, Digitalisierung, Metropole. Und der ist eigentlich auch dafür da, dass wir so Kreativität der Studierenden trotzdem versuchen zu fördern und zu erhalten und ihnen auch immer wieder sagen, wenn sie in Behörden oder größere Organisationen gehen, dass sie trotzdem diese Balance aufrechterhalten, von dranbleiben, langfristig arbeiten, aber trotzdem Ideen einbringen und nicht verzweifeln, ob der Administration, die ja in Deutschland leider massiv ist. Und dieses Digitalthema eignet sich ganz gut, weil es eben so spielerisch ist, weil das jetzt eine Generation ist, die kommt, die natürlich aufgewachsen ist mit Handys, mit sozialen Medien. Die können die Sachen ganz schnell bedienen, die sind gut im virtuellen Raum Und das merken wir natürlich schon, dass das die Leute auch interessiert und dass die Lust haben, dort auch diese Applikationen weiterzuentwickeln.
Das merken wir übrigens auch an den Studierenden, die wir hier bei uns an der IBA beschäftigen. Die kommen ja alle von der HCU. Das sind sehr kluge Menschen, die hier schon sehr vorbereitet bei uns auftauchen und uns auch in unserer Arbeit sehr unterstützen. Okay, vielen Dank, Frau Dr. Ziemer, für diesen tiefen und inspirierenden Einblick in Ihre Forschung und die Zukunft der Stadtentwicklung.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.